Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert der Bader Malstrom-Komplex.
Moin Moin, ich bin Nico.
Ich bin der Dennis.
Und ich bin Andy und schönen guten Abend zu Episode 71 Bader Malstrom-Komplex römisch 22 tatsächlich schon. Wir sind im neuen Jahr. Erstmal frohes Neues nochmal. Wer die Wochenshow nicht hört, für den ist das jetzt das erste Mal bin im Jahre 2024.
Herzlich willkommen.
Mit der ersten regulären Folge dieses Jahr. Und ja, wir sind wieder da. Wir haben tatsächlich es geschafft. Wir haben es geschafft, im Jahre 23 das erste Badab-Buch pünktlich abzuschließen und im Jahre 2024 dann mit dem zweiten Badab-Buch, also Imperial Armor Nummer 10, The Badab War Volume 2, zu starten. Und das tun wir heute mit neuem Logo. Wundervoll. Vielen Dank schon mal, Dennis, fürs Zeichnen.
Ja.
Also es ist ja quasi ein Update vom alten Logo, nur wir wollten da noch ein bisschen mal unterscheiden.
Noch kontroverser.
Noch kontroverser, so wie ihr uns kennt, sind wir wieder da. Und es geht halt um das Buch 2 und das kann man dadurch ganz gut abgrenzen, glaube ich. Ja, wir starten natürlich mit nichts Geringerem als unserem allseits beliebten Badab Progress. Nico?
Ja, also wie man jetzt zwischen den Feiertagen, Silvester, Weihnachten, ich arbeiten, Kinder, Familie, da kam nicht viel bei rum. Ich habe, was Badab Progress angeht, zumindest ein wenig an meiner Battle Barge gearbeitet, die für die Minotaurs losfliegen soll. Und ich habe festgestellt, man kann das ein oder andere kleine Geschützchen oder eine kleine Waffe oder irgendwas anderes von Legio Imperialis ganz nice verwenden. Also meine Battle Barge ist um, ich glaube, 12 Geschütze reicher geworden. Und das sieht ziemlich mächtig mittlerweile aus. Nice. Und das war's eigentlich auch schon mit meinem Badab Progress halt.
Schönes Ding. Dennis?
Ich habe in letzter Zeit ja in erster Linie Sachen für meine Horus Heresy Kill Team Geschichte gebastelt. Aber was Badab angeht, bin ich in erster Linie halt am Zeichnen. Ne? Also ich mache gerade fleißig Artwork für unser neues Badab Malstrom-Komplex Event Nummer 2 für das Heftchen. Hat sich auch beim ersten Mal schon großer Beliebtheit erfreut, das Druckerzeugnis. Und ja, und ansonsten gab es diese Woche bei mir zweiten Armageddon-Krieg-Progress, weil ich endlich mal den Finger aus dem Arsch bekommen habe und mir angefangen habe, meinen Rücken mit Merek Grimaldus verschönern zu lassen. Das war ein richtig tolles Erlebnis. Nicht.
Ist das nicht eher dritter Armageddon?
Dritter Armageddon-Krieg. Ja, hast recht. Meine Güte.
Kann man noch aus der 2 eine 3 machen?
nee, das steht zum Glück nicht drauf. Steht zum Glück nicht drauf. Das wär's noch. Gott. Ja. Armageddon-Krieg-Progress, sagen wir's mal so. War ja auch Thema.
Ja, das stimmt. Sehr schön. Ich habe tatsächlich wieder mal ein bisschen Badab gespielt, wo ich auch lange auf Heresy abwägen war, aber habe jetzt tatsächlich mal wieder richtig schön die Mütze voll bekommen von Star Phantoms. Grüße gehen raus an Victor. Habe mich ein bisschen verzettelt und wollte eher Leute erschießen, als Missionsziele einzunehmen und habe dann am Ende doch 14-12 verloren. Ansonsten arbeite ich eigentlich nur an Horus Heresy Kill Teams. Hab jetzt aber tatsächlich angefangen mit der Tyrannenpalastplatte. Das ist sehr schön und bin auch so langsam dabei, mich mehr mit dem BMK-2-Heftchen zu beschäftigen. Aber so richtig der Funke überspringt tut noch nicht. Aber ist nur eine Frage der Zeit, bis das auch passiert. Genau, das wäre es mit meinem Badab Progress.
Und? Aber hast ja vorhin auch gesagt, ne? Also allein in den Büchern wieder zu lesen, ist ja, so ein geiler Pump. Power, würde Jeremy Fragrance jetzt sagen.
Ja.
Bringt das.
Ja, total.
Eben, und dann fliegt ihm wieder so ein Stückchen harte, weiße Masse aus dem Rachen. Ja, da tatsächlich. Jetzt, ich hatte auch eine Badab-Pause, was das Lesen angeht. Hatte echt jetzt nach der letzten Badab-Folge im letzten Jahr auch echt mal die Bücher davor erst geschlossen und bin jetzt für diese Folge ins Skript wieder eingestiegen mit dem zweiten Buch. Und das hat mich tatsächlich wieder so ein bisschen motiviert, auch wieder mehr in das Thema einzusteigen, was das Tabletop angeht, was das Basteln, das Malen und das Schreiben angeht. Und dementsprechend bin ich da guter Dinge, weil besonders das zweite Buch startet ja extrem heftig und sag ich mal, schriftgewaltig, bildgewaltig, ja. Großartig. Dann habe ich noch einen kleinen Nachtrag zu unserer letzten Wochenshow. Da habe ich gesagt, es gäbe noch von Netflix so einen Wicker Man-Verschnitt, der sehr gut ist. Wollte das eigentlich raussuchen. Dann habe ich aber mit Dennis doch so heiter weitergeplaudert und total vergessen, das rauszusuchen. Der Film heißt Apostel. Den kann ich total empfehlen und ist eine sehr moderne Adaption von Wicker Man, von dieser Thematik. Fremder kommt in geschlossene Gemeinschaft und am Ende endet das ganz, ganz böse. Einfach wundervoll, ist, glaube ich, jetzt so 4 Jahre alt oder so der Film. Fantastisch, finde ich richtig gut.
Das war der mit Nicolas
sehr,
Cage,
sehr Wickerman, ne? Total Apostel, einfach mal angucken.
Das war Wickerman war mit Nicolas Cage, oder?
Das ist das Remake.
Ach, das ist das Remake.
Das Original ist von 72 oder 74. Und sehr viel nackte Haut und war aber für die damaligen Zeiten ja wirklich bahnbrechend und hat ja dieses Folk-Horror-Genre auch irgendwie mitbegründet. Also ich finde den nach wie vor sehr, sehr gut. Und sehr viel Musik auch in dem Film. Und wahnsinnig viel gesungen. Man hat teilweise das Gefühl, so eine Art Musical, weil so Shanties, so britische Shanties quasi da ständig getrellert werden und alles immer inhaltlich sehr pagan, heidnisch, macht schon Spaß. Ich mag den sehr gerne, den Film. Das Original, sowie eigentlich jeden Ableger. Also diese Story wurde ja immer und immer wieder verwurstet in 1000 verschiedenen Antlitzen. Auch Midsommar ist ja quasi eine Wicker Man-Adaption. Aber es ist immer wieder schön.
Und der Dagon-Film, falls ihr den kennt.
Ah, wahnsinnig cool. Mag ich auch richtig gerne, ja. Ja, ja.
Also ich kenne Midsommar.
Die auch,
welchen meinst du?
Ich?
Dennis? Nee, Dennis, welchen Dennis jetzt mal?
Das ist so ein 2000er Horror-Klopper mit,
Wie hieß der?
Im Prinzip an Dagon. Also der ist lose angelehnt als an die Dagon-Story, ist aber ja dann doch etwas mehr Wicker Man, würde ich sagen.
Ja,
das ist, glaube ich, eine spanische Produktion, wenn ich es richtig
Spanisch oder Italienisch. Da werden ja einige Lovecraftsche Elemente quasi verwurstet. Also du hast einmal diese Dagon-Geschichte, die ja wirklich mini ist. Es geht ja quasi irgendwie um so einen Schiffbrüchigen, der einmal kurz so eine Art Erleuchtung hat und einmal kurz Fischmenschen und sieht und irgendwas ist komisch. Ja. Und dann
Schatten über Innsmouth ist es ja quasi, ne? Ganz viel.
Ja, genau. Und gleichzeitig ja auch diese The Festival oder The Fest, diese Geschichte von Lovecraft, wo es ja um so eine Art also vorweihnachtlich, also quasi bevor das Fest Weihnachten hieß, quasi so eine Feier, dieses uralte Fest, wo sie alle da in die Kanalisation pilgern und da dann auch Wesen der Alten treffen sozusagen. So ist das ja alles so ein bisschen, ne? Auch geschlossene Gemeinschaft, Fremder kommt rein, alles ist furchtbar schlimm am Ende und ja. Funktioniert immer wieder gut. Also auch in Pen and Paper ist das ja immer ein gern genommenes Szenario. Ja.
Auch in Lustig geht das übrigens. Hot Fuzz.
Ja, Wahnsinn. Ja, stimmt. Stimmt. Total gut. Absolut. Ja. Auch viel britischer Charme dabei.
Total.
Ja, dann hat Dennis noch was zu sagen zu unserer Charity. Da war ja die Ziehung letzten Freitag.
Ja, genau. Und da wir ja in erster Linie eigentlich nur gezogen hat, wer jetzt gewonnen hat und dass die Leute wahrscheinlich auch ein bisschen interessiert, was die Leute gewonnen haben, damit es halt auch ein bisschen transparent ist und nicht im Nachhinein gesagt werden kann, so okay, jetzt schieben wir hier X und Y irgendwelche Preise zu, haben wir uns dazu entschlossen, nochmal einen nachzulegen und in Bälde dann nochmal eine kleine Ziehung zu machen von uns gepackten Päckchen, die dann aufgeteilt werden unter den Gewinnern.
Ja, dass die Gewinner quasi noch eine zweite Ziehung haben. in der wir die Pakete vorstellen, also den Inhalt zeigen. Jedes Paket kriegt einen schmissigen Namen und dann verlosen wir Paket für Paket in einem Livestream. Wann das genau stattfindet, werden Nils und Nico in der nächsten Wochenshow ankündigen. Und ja, genau, also die können sich nochmal freuen und bis die Pakete verschickt werden, dauert das alles noch ein bisschen. Ihr müsst immer verstehen, auch wenn wir stetig wachsen, wir machen das hier alles nebenbei und hobbymäßig und ja, es passiert nicht alles auf Abruf und wir machen das wirklich alles zur Schlafenszeit unserer Kinder quasi und da dauert das natürlich
so. Alles
ein bisschen länger als bei den Charity-Aktionen von professionellen Bezahlpodcasts. Ja, wie gesagt, dauert immer alles ein bisschen, aber ich denke mal, das Ganze wird innerhalb der nächsten 2 Wochen irgendwie stattfinden und Nico und Nils teasern das in der nächsten Wochenshow für euch an.
Genau. Ich habe zwar mittlerweile auch schon einen Sekretär mit jetzt für die Arbeiten am Podcast zugelegt, allerdings macht er aktuell, arbeitet er an meiner Auffahrt. Ja, also nur, dass ihr Bescheid wisst.
Wir werden also ich habe einen Außensekretär, aber da muss ich mich zum Malen dran setzen. Das ist
ah,
das
oh, Zählen. Okay.
Der macht nichts ja, von allein.
Aber, also die haben auch andere Aufgaben halt.
Ja, gut. Kommen wir in die Folge,
jo.
Oder?
Jo.
Jawollo.
That's what she said. So.
Okay, dann möchte ich jetzt einfach mal starten. Und zwar im neuen Jahr mit einer neuen BMK-Folge. Und das wird genial. Nein, das Buch ist echt der Hammer. Vor allem der Anfang, ich liebe es. Es geht los. Das Jahr 909 M41 neigt sich langsam dem Ende. Aber der Krieg in der Wahlstromzone, der nimmt langsam an Fahrt auf. Und das Der wird nicht müde. 6 blutige Jahre sind vergangen. Es wird immer noch fleißig gekämpft und jetzt so langsam, hört sich witzig an, aber so langsam geht's so richtig rund und es wird heftiger. 6 Jahre ist es her, da ist Huron, der Tyrann von Badab, dem Imperium gesagt hat, ich zahle keine Steuern mehr und ich möchte mich ein bisschen um meine eigene Unabhängigkeit bemühen, wenn ihr ja, das müsst ihr einfach wertschätzen. Ansonsten lasst mich doch zu einer Legion anwachsen. Aber das wollte dann das Imperium nicht und jetzt gibt's auf die Mütze. Genau, den ihm treu zur Seite stehen seine Astral Claws, ebenfalls die anderen Malstrom Warders. Da haben wir noch die Lamentas und die Mantis Warriors und einer alten Blutschuld haben die oder sind die Executioners gefolgt und folgen an der Seite Hurons einen autonomen Krieg in der Malstromzone gegen die Loyalisten. Was natürlich Huron in den letzten 6 Jahren auch weiterhin gemacht hat, auch wenn die Verluste auf deren Seite groß sind, hat er auch weiterhin an seiner zahlenstarken Tyrants Legion gearbeitet. Also normale Menschen in, ja, ich will nicht wissen, in wie viel Legionsstärke die unterwegs sind, gut ausgestattet, gut ausgerüstet mit allem, was das Herz begehrt, also alles, was auch die imperiale Armee hat, und kämpfen fleißig und tapfer an seiner Seite und sterben an seiner Seite. Die blutige Herrscher versucht er sich natürlich auf allen Planeten zu halten und den Loyalisten die Stirn zu bieten. Alle machen auch schon mit, weil die haben schon ein bisschen Angst vor ihren Herren, beziehungsweise vor den Peitschen der Astral Claws und Co.
Ja, ich meine, er hat da ja auch so eine Art Säuberung durchgeführt, ne? Also inzwischen sind die Tyrants Legion auch viele krasse Veteranen und sowas, ne?
Ja, also total.
Er führt da schon mit harter Hand.
Harte Hand und noch dazu halt gut ausgestattet. Das ist nicht einfach nur irgendwie so eine Billo-Straflegion, die da ins Feld geführt wird. Das sind auch nach 6 Jahren knallharte Veteranen auf jeden Fall. Also das sind schon gestandene Regimenter. Bestehend ja auch teilweise aus Regimentern, die schon im Vorfeld aktiv waren. Also die blicken jetzt nicht nur auf 6 Jahre Kriegserfahrung zurück, sondern auch schon deutlich länger. Also es ist schon beeindruckend, was er da aufgestellt hat. Und naja, wie wir alle wissen, die Astral Claws sind ja auch ein ganz klein bisschen paar mehr als nur ein normaler Orden. Das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnt haben. Wenn man glaubt, dass nämlich auf der Loyalistenseite die 12 Astartes-Orten mittlerweile dem locker den Garaus machen kann. Nein, so einfach ist es tatsächlich nicht. Angeführt werden die Loyalisten unter der von dem Ordensmeister Carib Cullen von den Red Scorpions. Und natürlich werden sie verstärkt durch große Verbände der Inquisition. Die sind natürlich auch bemüht und voller Eifer daran, wieder da ein bisschen Ordnung reinzubringen und die Verräter an die Wand zu stellen oder zumindest vor den Richter zu zerren. Wir haben aber leider keine 12 vollständigen Orden. Auch nicht jeder dieser loyalen Orden ist vollständig, also einige schon, aber nicht jeder ist auch vollständig, also in voller Ordensstärke aufmarschiert. Einige kamen schon kampfgeschwächt oder sind nur mit einigen Kompanien gekommen. Und andere wiederum, die, naja, zu früh eingetrudelt sind, bestes Beispiel Firehawks zum Beispiel, zum einen, die haben mittlerweile schon so krasse Verluste erlitten in 6 Jahren Krieg ohne großen Nachschub, dass sie halt auch wirklich nur noch Nebentätigkeiten durchführen können im Krieg, also Hintergrundgeschichten, Flugrouten von irgendwelchen Konvois ein bisschen beschützen oder vielleicht maximal noch eine Planetenbarriere machen mit hier die Firehawks. Wie hieß das große Schiff noch? Ich komme jetzt nicht drauf.
Optorus Rex?
Ja, genau. Die das war ja auch nur noch sozusagen das letzte aktive Schiff von den Firehawks. Das reichte gerade mal, um einen Planeten abzuschirmen und das war's. Ne? Da konnte man nicht mehr wirklich aktiv mit losziehen. Naja, und in diesen Zeiten geht halt die Brutalität nimmt immer mehr Fahrt auf. Einige Orden hauen ab. Und jetzt kommen halt immer dunklere Vertreter auf den Seiten der Loyalisten und fangen an mit Erbarmungslosigkeit die Loyalisten zu unterstützen.
Mhm.
Schauen wir mal weiter.
Auf der anderen Seite bröckelt das Mini-Imperium von Huron halt immer und immer mehr und die Position der Sezessionisten ist fatal. Keiner der 4 Orden, die sich in der Rebellion befinden, bleibt ungeschoren. Am schlimmsten hat's die Lamentas erwischt, die von Anfang an im Prinzip die Hauptlast der Raumkämpfe tragen. Diese werden halt neben dem noch dazu in einen ja quasi voll ausmaßenden Krieg mit den doch ziemlich mächtigen Minotaurs getrieben. Und dabei halt an den Rand der Vernichtung gedrängt. Auch die Minotaurs lassen dabei Federn, aber halt nicht im Ansatz so weit wie die Lamentas. Und die scheiden quasi daraufhin als nennenswerte Streitmacht quasi aus. Des Weiteren leiden halt auch die Mantis Warriors enorm und bluten langsam, aber kontinuierlich im Kampf gegen immer wieder zahlenmäßig überlegene Feinde aus. Und trotz immer wieder bedeutender Siege werden die halt in etwa auf halbe Stärke reduziert. Dazu sind die so weit über den Endymion-Cluster ausgebreitet, was ja auch ihre eigene Domäne ist, dass die dadurch im Endymion-Cluster vom Rest der Sezessionisten abgeschnitten werden. Des Weiteren haben die keine schweren Schlachtschiffe oder irgendwelche Großschlachtschiffe, so dass die halt auch nicht in der Lage sind, aus dem Endymion-Cluster auszubrechen und ihren Verbündeten Mid-Warders zu Hilfe zu eilen. Glücklicherweise, in Anführungsstrichen, haben wir aber die Astraclaws, die zwar unfassbare Verluste erleiden, die aber wiederum durch die heretischen Taten und Pläne von Lufthuron ja schon im Vorfeld der Rebellion auf eine solche Zahl angewachsen sind, dass die halt Verluste wegstecken können, die mehrere andere Orden in zusammengefasst schon hätten. Die wären ja schon längst vernichtet worden. Übrig bleiben dann halt auf Seiten der Astral Claws eigentlich nur noch eisenharte Veteranen auf der einen Seite und Neophyten, die quasi noch grün hinter den Ohren eigentlich nur Hurons Krieg kennen und dementsprechend wirklich auch nur dafür in erster Linie zu gebrauchen sind. Ne? Also diese ganze Erschöpfungsgeschichte von den Space Marines haben wir ja schon mal an anderer Stelle erklärt. Die werden ja halt in so einem Eilverfahren halt im Prinzip gezüchtet und dann direkt in den Krieg geschmissen. Relativ neu in der Maelstromzone sind ja die Executioners, die Huron nicht aus irgendwie Glaube, Gefolgschaft oder halt irgendwie militärische Allianz folgen, sondern halt nur durch die Ehre und diese eingeforderte Blutschuld an Huron gebunden sind. Diese haben bisher die niedrigsten Verluste auf Seiten der Maelstrom Warders erlitten. Technisch gesehen gehören sie ja nicht mal wirklich zu den Maelstrom Warders, aber auf Seiten der Sezessionisten, sagen wir mal. Und die führen halt ihren Krieg auf ihre ganz eigene Weise, sehr zum Verdruss des Tyrannen von Badab. Die sind nicht festzunageln und führen halt über die gesamte Breite der Maelstromzone Angriffe gegen die Loyalisten und sind halt die ganze Zeit über einen Schmerz im Arsch von Carib Cullen. Dadurch wären die tendenziell eine Macht, die halt noch auf Seiten der Sezessionisten das Ruder rumreißen könnte. Aber man fühlt schon so ein bisschen, dass die sich in erster Linie Ziele aussuchen, die jetzt zwar für die eigene Ehre aus ihrer Sicht ein Zugewinn in der Vernichtung darstellen und halt an ihrer eigenen Glorie arbeitet, aber die sind halt nicht wirklich kriegsentscheidend. Ne? Man darf halt nicht vergessen, die Executioners sind ja immer noch im Prinzip loyal. Ne? Also da hatten wir ja mal dieses fantastische kleine Hörspiel da von Nico und Grabowski.
Also ich bin mir sicher, das war eine Live-Aufnahme übrigens. Das waren gar nicht.
Ach so, ja, natürlich. Unser.
Das waren wir nicht.
Unsere Aufnahme. Genau, auf jeden Fall, wo. Ja, genau, ne? Wo halt nochmal klar gemacht wird, so, okay, ich weiß, das ist hier im Prinzip eigentlich nicht richtig, aber wir sind halt durch Ehre hier dran gebunden. Und dementsprechend, ich nehme hier die ganze Scheiße auf mich, aber wir fahren da jetzt hin und helfen dem Tyrannen. Dadurch helfen die halt schon, aber nicht unbedingt so, dass das Ruder in Richtung Tyrann von Badab halt umschlägt. Auch denen dürfte eigentlich so langsam klar sein, man darf ja nicht vergessen, das sind immer noch Nachfolger von den Imperial Fists, ne? Also, dass das nicht unbedingt der wahre Jakob ist, was da so vertreten wird, ne?
Ja, Carib Cullen weiß, dass eine forsche und heftige Vorangehensweise vonnöten ist, damit sich die Sezessionisten jetzt nicht eingraben und das Ganze noch ewig in die Länge ziehen. Der Krieg tobt schon wahnsinnig lange, hat wahnsinnig viele Ressourcen des Imperiums verbrannt und dementsprechend will Carib Cullen das Ganze jetzt auch mal zu Ende bringen, beziehungsweise mal Richtung Ende drängen und weiß halt, dass er hart, schnell und wirklich aggressiv zuschlagen muss.
Ja. So viel also sind ja erstmal schon ein zu halbes einer, Jahrzehnt da drin, ne?
Ja, eben. So viel erstmal zu einer Zusammenfassung von dem, was quasi bisher passiert ist. Kommen wir jetzt zu frischem Lore aus Buch 2. Und zwar im Jahre 4017 910 M41 die Unterwerfung von Galen. Ja, im frühen Jahr 910 brachen halt erneut heftige Kämpfe im isolierten Galen-System aus. Nachdem auf Galen 2 Firehawks gegen vereinte Kräfte der Sezessionisten gewütet hatten, die viele menschliche Lebensräume auf dem Planeten quasi unbewohnbar gemacht haben. Da waren halt so quasi so Kuppeln, wo die Menschen gelebt haben und die Space Marines wüten da halt durch wie die Irren. Ne? Also Galen, das ganze Sternsystem Galen, ist im Prinzip unbewohnbar. Die haben da alle Planeten so weit verheert durch diesen Krieg, dass da nichts mehr geht für die menschliche imperiale Bevölkerung. Also wirklich, die haben da wirklich schlimm die Erde gesalzen, sag ich mal. Die einzig intakte Welt des Systems ist Galen 6. Das ist eine Welt, die im Prinzip aus so Salzwüsten, Industrieanlagen, Tagebau besteht und ja, neuerdings aus wirklich gewaltigen Flüchtlingslagern, weil alles in dem System nach Galen 6 strömt. Der Planet kann das überhaupt nicht auffangen. Wahnsinnig verarmt, alles wird rationiert. Furchtbare Zustände. Dieses System ist quasi in den 6 Jahren des Krieges, hat es ständig die Herrschaft von Loyalisten und Sezessionisten gewechselt und war nicht weniger als von 5 großen Konflikten Zeuge. Also zum Beispiel gab es richtig krasse Chaos-Invasion kurz vorm Badab War, halt richtig heftig. Und jetzt knallt das da alle nächst lang, weil ständig die Schirmherrschaft über deren System sich wechselt. Und ja, die Space Marines, ob sie jetzt Sezessionisten oder Loyalisten sind, halt, was die menschliche Bevölkerung angeht, super rücksichtslos sind. Die feuern sich da halt gegenseitig die Scheiße um die Ohren. Aber ja, im Prinzip geht's halt nicht um den imperialen Bürger, sondern es geht um einen innerimperialen Konflikt zwischen Astartes. So, und die größten Leidtragenden sind halt die Menschen, die dort leben. Ja, und diese gebeutelte Bevölkerung strebte dann halt auch irgendwann nach Unabhängigkeit, weil die auch gemerkt haben, okay, beide Seiten bringen uns hier im Prinzip nur Verderben, Armut, Blutvergießen und Hungersnöte. Und ja, wie gesagt, die haben ein ganzes Sternsystem so verheert, dass nur noch eine Welt, die im Prinzip eigentlich nur für Industrie da war, jetzt als Riesenflüchtlingslager dient und dem Ganzen überhaupt nicht mehr Herr werden kann. Beide Herrschaften, also ich sag mal, ob es jetzt Loyalisten oder Sezessionisten sind, die gerade am Drücker sind, plündern halt die Bodenschätze von Galen 6 auf raubbauartige Art und Weise. So bohrt jetzt auch noch die Inquisition, sag ich mal, ihre Fühler überall hinein, um quasi in den Phasen, wo sie da die Herrschaft im Galen-System haben, die Schandtaten von Huron weiter aufzudecken, Kollaborateure aufzudecken, zu ermorden und, sag ich mal, in Anführungsstrichen für Recht und Ordnung zu sorgen. Die Hauptstadt von Galen 6 wird in der Volkszunge die alte Stadt genannt. Und da wurde die Inquisitorin Taria Shard drauf angesetzt, Kollaborateure der Astral Claws zu finden, aufzuspüren und ihrer gerechten Strafe zuzuführen, beziehungsweise die erstmal auszuquetschen auf Informationen. Die bohren halt überall nach, ob es jetzt unter Zivilisten, im Militär oder in der Politik ist. Ja, und diese Arbeit in der Inquisition und vor allen Dingen dieses Vorgehen wirklich beutelt die Bevölkerung schon wirklich sehr und schürt halt den Zorn auf das Imperium wie Sau. Ja, die Inquisition hat quasi sozusagen, sitzt da am längsten Hebel und kontrolliert auch Nahrungs- und Wasserversorgung für diese riesigen Flüchtlingscamp und erpresst diese immer im Sinne ihrer Untersuchung. Und das Ganze führt irgendwann, das wird halt so eine Art Schmelztiegel, natürlich keine Parallelen zu realen Flüchtlingslagern. Das ist, ich meine, viele, viele Menschen unter widrigsten Umständen zusammen eingefercht. Wahrscheinlich noch aus verschiedenen Kulturkreisen und. Da knallt das an allen Enden. Und ja, das schaukelt sich so weit auf, dass das Ganze zu einer gewaltigen und ungeahnt aggressiven und vor allen Dingen gut organisierten Revolte führt, weil da nicht nur, sag ich mal, Flüchtlinge, Zivilisten und sowas mitmischen, sondern tatsächlich die planetaren Verteidigungsstreitkräfte und große Industrieclans von Galen 6, weil die halt auch sagen, alles klar, es funktioniert so nicht mehr. Durch diesen krassen Badab-Konflikt brauchen wir halt unsere Ressourcen auch auf, nur um die eigene Bevölkerung zu versorgen. Und wir werden gleichzeitig von, je nachdem, wer gerade die Schirmherrschaft hat, komplett ausgesaugt. So, die haben in kürzester Zeit die imperialen Besatzer überrannt. Und wann sie dann gemerkt haben, okay, wie geht's jetzt weiter? Ja, keine Ahnung, brach halt so eine Art anarchistischer Massenmord unter der Bevölkerung aus. Und ist eine super Revolution. Also die haben da quasi alles in Brand gesteckt und alles totgeschlagen, was irgendwo rumläuft. Auch untereinander logischerweise. Ja, die alte Stadt brannte und die Bündnisse der Aufständischen hielten dem blutigen Rausch nicht stand. Massenmord und Plünderung unter zahlreichen Splittergruppen unter der Führung diverser Warlords in diesen Flüchtlingscamp haben halt so Gangkriege stattgefunden, wo es wirklich nur noch um Nahrung und sowas ging, haben den Planeten komplett zugrunde gerichtet und besiegelten dessen Schicksal. Das klingt alles super. Also, es gibt gute Dinge, die man verfilmen könnte bei 40K. Ja,
das sind auch alles Sachen, wo man sich eigentlich denken kann, so, okay, Leute, ja, ich verstehe, ihr seid sehr unzufrieden mit der Situation da gerade, offensichtlich. Meint ihr, im Anbetracht all dessen, was ihr die letzten 5 Jahre da miterlebt habt, ist das eine richtig gute Idee, jetzt nach Unabhängigkeit zu streben? So.
Ja. Also, ja gut, aber wenn du wirklich mit dem Rücken an der Wand stehst, dann, was willst du machen? Sterben oder sterben?
Ja.
Naja. Irgendwann erreichten diese Nachrichten natürlich auch Inquisitor Jarndyce Frayn, wie wir alle wissen und aus den anderen 21 Folgen gelernt haben, ist das da quasi der Inquisitor, der den Hut auf hat, was den Badab-Krieg angeht. Und der erklärte das Galen-System direkt für abtrünnig und ja, übertrug den Befehl dann Kareb Kallen. Und der kam dann tatsächlich als direkter Anführer einer Streitmacht, unterstützt durch ein Kontingent des Ordo Hereticus unter Führung des Inquisitor Kramer, das ist einer von Frayns engsten Vertrauten, haben sich halt dann Astartes-Orden zusammengezogen aus dem Signex-System und haben sich aufgemacht ins Galen-System. Der Befehl war ziemlich eindeutig, Galen 6 mit allen Mitteln wieder unter imperiale Herrschaft zu bringen. Einzige Prämisse, der Planet muss bewohnbar bleiben, in Anführungsstrichen. Und nur der nötigste Teil der Bevölkerung sollte überleben, um den Planeten und das System profitabel zu halten. Herzlichen Glückwunsch, ihr Berufsrevolutionären.
Kapitalismus ja, regelt.
Die hätten doch, ganz ehrlich, die hätten doch mal ein bisschen an Huron lernen müssen, oder? Die haben doch gemerkt, okay, wir geben unseren Zehnt nicht mehr ab, gib's auf die Mütze. Ist doch logisch, dass sie dann.
Ja, vor allen Dingen, wir legen alles in Schutt und Asche. Und naja, sowas kommt von sowas und ja, da sind die Red Scorpions ihre Verbündeten natürlich genau die richtigen für so eine wundervolle Aufgabe.
Aber was ich daran auch wiederum cool finde, da sieht man, wie komplex der Konflikt ist. Das ist jetzt tatsächlich nur durch Flüchtlinge entstanden und noch nicht mal die Tyrants Legion, die damit irgendwie eine Abteilung irgendwie für Stunk sorgt, sondern wirklich, das ist halt auch nochmal losgelöst von dem großen Konflikt, ein weiterer Konflikt und das ist nur einer von vielen Baustellen. Da gibt's ja auch durchaus richtige Heretiker, Chaos-Anhänger und Co., die auch alle beiden Seiten auf Trab halten. Da sieht man, wie komplex auch dieser Krieg ist. Das finde ich krass.
Naja, das ist halt, ne, in so einer Ecke, so abseits von allem, so gerade noch beschieden vom Licht des Imperators, ne? Da vergisst man dann halt auch mal schnell, ne, wer wessen Herr und Meister da jetzt gerade ist. Und vor allen Dingen in so einer Ecke hier mit Galen, wo halt auch das Fähnchen, was geweht hat, immer wieder mal gewechselt hat und man sich halt, dem gebeugt hat. Und Hauptsache, der Alltag geht halt irgendwie weiter, ne? Und auf einmal sieht's dann da so aus, ne? 250% Flüchtlingszustrom in der Zeit habe ich hier zu Galen gefunden. Das ist natürlich mal, also 250% der planetaren Bevölkerung, die eh schon da ist, ne? Holla die Waldfee.
Ja. Ja, und das meine ich halt auch mal damit, der Badab-Konflikt ist halt auch so interessant, weil er halt auch ein Stück weit glaubwürdig ist, ne? Im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, die halt bei 40K so abgehen. Also, ja, finde ich sehr gut. Also, ist eine coole Geschichte, wo man auf jeden Fall auch einfach eigene Kampagnen irgendwie ansiedeln kann, ne? Nehmt doch Necromunda-Regeln und spielt einfach Flüchtlingskriege auf Galen nach. So, wäre geil. Ja.
Mehr als genug Möglichkeiten, da irgendwelche abgefahrenen Banden zu machen. Tyrants Legion, ne? Spielt Tiermenschen. Tiermenschen in 40.000. Das braucht die Welt wirklich. Das kann man da schön einfließen lassen.
Ja.
Kareb Kallen entschließt sich halt, da relativ kurz einen Prozess zu machen mit diesem Planeten und schickt richtige Menschenfreunde, und zwar unsere Jungs in Grün, die Sons of Medusa. Die anderen, also nicht die Menschenfreunde, mit den Flammen drauf. So, und die fangen halt sofort an, in den Orbit zu brechen und dort Angriffsmuster zu berechnen und den Beginn auf Galen 7 vorzubereiten.
Sechs.
Und 6, Entschuldigung. VI ist 6, genau. Und zwar unter Iron Thane, Wayland Smithers ist es nicht, aber Kal. In zusammen mit 3 Kompanien seiner Sons of Medusa. Sofort wird die Old City bombardiert, aber nein, nicht die Old City selber, sondern das ganze Umland wird im Prinzip zu einem riesigen Kraterhaufen bombardiert vom Orbit aus. Das werden halt die Lande- und Aufmarschzonen der Sons of Medusa. Und die beginnen halt sofort, diese Krater, da halt Material, Astartes, Fahrzeuge, Panzer und so weiter, in diese Krater zu droppen. Und über die Dauer von etwa 5 Tagen wird von irgendwelchen Beobachtern, die es geschafft haben, nah genug ranzukommen, ohne von irgendwelchem Geschützfeuer direkt zerteilt zu werden, wird halt berichtet, dass halt stählerne Zähne sich quasi aus diesen Kratern erheben. Also das sind halt die Befestigungsanlagen, die die Sons of Medusa da direkt auf diesem Planeten errichten. Innerhalb dieser Zeit kommen diese die Aufstände in der Old Town, also die kulminieren im Prinzip. Zum einen halt durch diesen ganzen Stress, Chaos, Terror, der eh schon da herrscht, und natürlich der zugehörige oder der Stress, der damit halt einhergeht, dass die Leute merken, so okay, da ist jetzt irgendwas hier um uns rum runtergekommen. Wir wissen nicht so 100%, was das jetzt ist, aber das wird schon irgendwas ganz Schreckliches sein. So, die merken halt, da ist irgendwas runtergekommen, die wissen aber nicht genau, was es ist, nur dass es halt irgendwas Schreckliches sein muss, weil, sind wir ehrlich, wie positiv kann es schon sein? Nach 5 Tagen, am 5. Tag ebbt dieser ganze Aufruhr schlagartig ab. Und es ist halt so, als würde die ganze Welt einatmen in der Ruhe vor dem Sturm. Genau damit haben halt auch die Iron Hands und Valent Kal im Prinzip gerechnet. Und am 5. Tag fährt aus was habe ich gesagt?
Iron Hands.
Also sind streng genommen sind es ja irgendwie Iron Hands. auf einmal bricht halt die Hölle los und aus diesen Kratern kommen Kolonne um Kolonne grün gepanzerter Space Marine Fahrzeuge. Rhinos, Razorbacks, Land Raider walzen in Richtung Stadt. Cybots stampfen durch Rauchschwaden und Landspeeder erheben sich in den Himmel, um halt alles zu vernichten, was sie auf ihrem Weg finden. Dazu eine rot gepanzerte Kolonne unter Inquisitionstruppen, die sofort halt während des Vorrückens über Vox überall verlautbaren lassen, dass sich doch bitte alle sofort aufgeben und zur Befragung bzw. Untersuchung stellen sollen, weil ja, zur Widerhandlung wird halt mit sofortigem Tod und Instant-Scheiterhaufen bestraft. Die wussten, dass sie eh keine Gnade zu erfahren haben, opfern sich in Selbstmordattentaten und Himmelfahrtskommandos, nur um von den smaragdgrünen Riesen zermalmt zu werden. Andere errichten halt, die nicht so ganz so mutig oder dumm sind, errichten halt Barrikaden oder versuchen sich halt noch irgendwie in die Old City zu flüchten. Nur um wiederum von Landspeedern und Vulture-Gunships zerschossen zu werden. Die Straßen aus der Old City raus sind verstopft mit den zerschossenen Fahrzeugen von Flüchtlingen in und aus der Stadt. Kann man sich sehr schön so vorstellen hier, wie diese Bilder, die wir aus The Walking Dead zum Beispiel kennen.
Ja, großartig.
Ernsthafte Widerstandszellen wiederum werden zuerst isoliert und dann von den Astartes vernichtet. Ganze Hubblöcke, ne? Also diese Riesenstädte in den Städten, werden abgeriegelt und durch Sprengung der unteren Ebenen und Melterbeschuss sowie durch Vindicator-Beschuss und sowas halt einfach eingeebnet. Ne? Also da brechen Wohnblöcke mit teilweise Millionen Bevölkerung einfach in sich zusammen. Die erbärmlichsten und geschundensten überhaupt, die halt so gefunden werden, die werden laufen gelassen. Also das ist halt auf Anregung beziehungsweise Befehl von Carib Cullen werden halt die Leute halt einfach ignoriert. Man will eine Mindestanzahl von Bevölkerung weiterhin haben, die zum einen den Planeten weiterhin bevölkern können, und natürlich braucht man auch Leute für den Wiederaufbau beziehungsweise für die weiteren Arbeiten, die da so getätigt werden müssen. Viele, so heißt es, werden mit Freudentränen von den Inquisitionstruppen aufgenommen, nachdem halt die Astartes an ihnen vorbeigeschritten sind. Ob das jetzt so besser ist, als von einem Astartes zu Klump getrampelt zu werden, sei mal dahingestellt, da die natürlich zur Befragung erstmal zusammengetrieben werden.
Mhm. Genau, die wissen ja noch gar nicht, was so richtig auf sie zukommt.
Ja, genau. Die werden dann halt erstmal zur Befragung zusammengetrieben und dann später abgeurteilt zu werden. Nach 56 Stunden ist die Old City in fester Hand der Imperiumstruppen. Wie geplant verbreitet sich die Kunde von den Massakern über ganz Galen 6. Zuerst Hunderte, dann Tausende, dann Millionen von Zivilisten, Einheimischen wie Flüchtlingen, ergeben sich. So kann der Planet mit einem relativen Minimum an Verlusten befriedet werden. Naja, ich sag absichtlich relatives Minimum. Also zum einen haben wir diese gigantische Stadt, die direkt auch die Hauptstadt dieses Planeten ist, die quasi komplett dem Erdboden gleichgemacht wird. Ne? Also sämtliche Bewohner. Ich muss mal eben gucken, habe ich eine Anzahl? Wie viele Leute da wohnen?
Insgesamt in der Stadt? Ich glaube, es ist einfach ein Großteil der Gesamtbevölkerung. Normalerweise sind es 23 Millionen Einheimische und jetzt sind es halt 53 Millionen mit den ganzen Flüchtlingen. Damit man sich das mal vorstellen
kann. Einmal das, auf jeden Fall Großteil der Bewohner dieser planetaren Hauptstadt wird halt ausgelöscht. Dafür bleibt halt der Rest des Planeten, ergibt sich halt mit und mit, weil die halt einfach von diesen Massakern mitbekommen haben und sich gedacht haben, so, nee, Alter, scheiß auf den Scheiß, ich bin raus, ich ergebe mich jetzt. Ne? Wie viel schlimmer kann es denn werden? Naja, das sieht man dann.
Die sind bestimmt
nett. Inquisitorin Schad überlebt die ganze Kiste, allerdings schwer verwundet. Ne? Die ist von einem Granattreffer schwerstens zerteilt worden und kann aber von ihrem Gefolge irgendwie stabilisiert werden, und die Tech Marines basteln die halt mit aller möglichen Tech-Bastelei wieder zusammen. Diese kriegt dann von Krammer wiederum, sobald die wieder auf eigenen Beinen stehen kann, die Kontrolle über den Planeten und fängt so im Nachgang halt so schnell wie möglich an, im Eilverfahren Leute abzuurteilen, um halt auch ganz schnell die Old City wieder herzurichten. Naja, was heißt wieder herzurichten? Die überlegt sich, ja gut, wir könnten das jetzt wieder hier wohnlich machen, oder wir machen aus diesem Ding hier ein riesen Konzentrationslager zur Internierung und halt Verurteilung von Galens Zivilbevölkerung. Die Kampagne wird daraufhin als Erfolg für die Imperialen verbucht. Die Old City Bevölkerung.
Man muss immer dran denken.
Wie gesagt,
also es gibt Leute, die das Imperium als die Guten darstellen.
Ja, ja.
Ist das denn Refugees Welcome 40k?
Ja. Gute Frage.
Die werden auf jeden Fall sofort in die Klassenlosigkeit der auf dem Scheiterhaufen Brennenden überführt. Ist ja auch irgendwie eine Form von funky, von sehr merkwürdiger Integration. Da wird allerdings jetzt im Nachgang gar kein Unterschied gemacht. Ne? Also Flüchtlinge wie eingeborene Bevölkerung, die brennen gleichermaßen. Aber nicht alle. Nein, nein.
Ja. Unter dem Feuer des Imperators sind wir alle gleich.
Ja, also, ne, wie gesagt, die Zivilbevölkerung relativ unverheert, relativ, also immer noch besser als mit einem planetenweiten Abnutzungskrieg. Der Ordo Hereticus ist wieder seiner Tradition relativ gnädig, sehr viele Relative hier, ne? Die schlimmsten Missetäter werden halt sofort abgeurteilt und verbrannt. Die meisten aber dürfen als lebenslange Arbeitssklaven dem Imperator weiter dienen, um Buße für ihre Schandtaten zu tun. Das wird natürlich auch direkt, ja, fantastisch. Das wird natürlich auch direkt genutzt, um so Straflegionen auszuheben, die natürlich direkt in diesem System oder benachbarten sofort gegen Maelstrom Warders wie heißen sie, Tyrant's Legion oder sowas geschmissen zu werden, um die da halt zu verheizen oder halt an irgendeinem anderen gottvergessenen Ende des Imperiums dann da bis ans Ende ihres erbärmlichen, furchtbaren Lebens für die vermeintlich gute Seite zu kriegen. Denn wir wissen ja alle, es ist besser für den Imperator zu sterben, als für sich selbst zu leben. Wollen wir noch ein paar interessante Sachen über den Planeten wissen oder ist das eigentlich, ich meine, ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir gesagt, ne? Das ist halt eher ein scheiß, also ziemlich beschissener Planet, mit einer mit einer total heißen Oberfläche. Die Leute von dem Planeten sind halt als ziemlich hart verschrien, was die natürlich auch zu prima Straflegionären macht.
Hart und jetzt sehr hungrig. Ja, das weiß man sowieso. Also das sind ja häufig auch eher so Grenzwelten und wenn die halt so karg sind, dann ist es auch ein hartes Leben, ne? Also bist du da irgendwie, ich sag mal, dich wohnlich eingerichtet hast, das dauert bestimmt so eine Woche oder zwei. Das ist nicht so cool.
Entweder lebst du auf diesem Planeten, um in den Giftminen für Eisensalze zu arbeiten oder für die Futterbeschaffung. Also eins von beiden.
Ja, ist stimmt, geiler, viel gepökelt. Ja.
Boah, ja.
Also ja. Oh, das ist so ähnlich wie auf Island, nur nicht ganz so nass.
Auf Island?
Island. Ich war in Island und das ist wunderschön dort. Und da hängen die halt auch einfach ihre Nahrung, also Fische vor allem natürlich, also die trocknen denen halt draußen und hängen denen an die frische Luft, könnte man sagen. Das ist Trockenfisch, schmeckt sehr gut und ähnlich können die das ja da machen, nur dass es dann da gleich gepökelt ist. Das finde ich irgendwie fantastisch.
Und gegart wahrscheinlich.
Oha.
Und giftig.
Das ist das Beste.
Und etwas salzig. Ich meine eisig. Eisen.
Oh. Irgendwelche Salzwüstenschaben gepökelt. Lecker.
Das war's mit Galen. 6.
Das war's mit Galen. Ja, das ganze System ist ja aber schon brach, aber 6 haben sie jetzt auch geschafft.
Jo.
Okay. Aber ist immerhin nicht wie andere Planeten unbrauchbar geworden, ne? Also man kann immer noch mit den verbliebenen paar Millionen, die da wohnen, den Planeten immer noch weiter auskochen sozusagen, ne?
Man kann immer noch etwas salzige Eidechse bestellen.
Mhm. Also soll keiner sagen, das Imperium wäre ein großer Verschwender.
Gesalzenes Grogbrot.
Oh, ich glaube, da gibt es nicht Nahrung für Grogs. Die sind ja tatsächlich recht lecker. Ich glaube, das Essen dort ist echt nicht gut. Glaube ich.
Säulen. Okay. Naja.
An anderer Stelle.
Säulens Viridians.
An anderer Stelle. Cygnax-System in völliger Dunkelheit schält sich ein einzelnes feuergeschwärztes Schiff aus dem Dunkel, und zwar ein Angriffskreuzer der Space Marines. Er trägt eine unbekannte Lackierung.
Wann denn?
Und zwar, da komme ich gleich zu. Und er sendet unbekannte Vox-Identitätschiffrin. Das Ganze findet, das wollte ich natürlich jetzt sagen, erst, ja, das soll jetzt so, 327-910-M41 statt. Und diese Signale sind halt natürlich interessant. Und
Völker hört Schiffe, die Signale.
Auf zum letzten Gefecht.
Zum letzten Gefecht, es stimmt alles.
Oder in diesem Fall ja zum ersten, weil es ist ja unbekannt. Also gab es ja anscheinend noch kein letztes oder vorheriges Gefecht. Naja, mal sehen.
Ja, aber sie sind ja fürs Endgame da.
Weiß ja noch gar keiner. Das will ich ja jetzt vielleicht erzählen. Vielleicht. Mhm. Aha. Das Schiff, welches sich aus dem Dunkel schälte, trug den Namen Levitus Fex. Und es war der, ich sag mal, es kündigte die Ankunft einer Streitmacht an, deren Name zum Synonym für Blutvergießen und die dunkelsten Taten des Badab-Kriegs werden sollten. Das geht auch runter. Das Schiff nahm
schon schöne Gefühle untenrum.
Oh ja. Jetzt strebte Zeit. Keine planetare Bevölkerung mehr nach Unabhängigkeit.
Jetzt sind mittlerweile beide Hände von mir in die Hose gewandert. Aber ja. Das an anderer Stelle. Das Schiff jedenfalls nahm Kontakt mit den ersten imperialen Schiffen auf, die natürlich wissen wollten, was da halt oder wer da was sendet. Und das war, wie gesagt, im Psyknax-Raum. Okay, und sie identifizierten das Schiff beziehungsweise die Protokolle, die es sandte, als gültige, imperiale, aber dennoch sehr alte Protokolle und näherten sich somit zwar hochvorsichtig, aber sie näherten sich. Jedenfalls kündigten oder sandten die Marines von dem Schiff eine Nachricht, dass sie dem Aufruf des Heiligen Terror gefolgt sind. Und zwar wollten sie ihre Schwerter den Loyalisten zur Seite stellen, um halt im Namen des Imperators Gerechtigkeit zu verteilen. Sie identifizierten sich als den Orden der Carcharodonts, die auch als Space Sharks bekannt sind.
Kann man durchaus als Fan-Favorite bezeichnen.
Fan-Favorite? Das Space Sharks?
Ja, schon, ne?
Ja. Ja.
Die sind ja mittlerweile schon recht beliebt.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde die auch große Klasse. Also sehr, sehr, sehr nette Gesellen. Jedenfalls baten sie nun auf eine alte Art und Weise, auf eine alte, in einer alten Form, offiziell baten sie darum, einfach mitzumachen und dass sie mit aufgenommen werden.
Geredet Marktsprech, ich wette drum. So höret, wir sind gekommen vom Orden der Weltraumhaie. Um euch unsere Schwerter darzubieten, gar.
Du musst es
Tandradai, Tandradai.
Du musst es mit viel mehr Zähnen im Mund sagen. Es sind ja, immerhin
ich
hab Haie.
So viele, wie ich hab.
Nach einer langen Pause schickten jedenfalls die imperialen Schiffe Mitteilung an das Zentralkommando der Loyalisten. Und als bestätigt wurde, dass das Schiff auch tatsächlich nur der Vorläufer einer Flotte war, welche nun den Rand der Golgotha-Wüste durchquerte, wurde eine offizielle Abordnung entsandt, um sich mit dem Anführer dieser Kriegsflotte unter dem direkten Kommando von Legat Inquisitor John Dice Frayne selbst zu treffen. Nur um rauszukriegen, was die wahren Absichten dieses Ordens sind, die da halt in ja, zunehmender Stärke aufmarschieren oder viel eher anfliegen. Frains persönliches Engagement hat so dafür gesorgt, dass einige Beobachter zu der Annahme kamen, dass er aus Vorerfahrung gelernt hat, beziehungsweise mit einem sehr großen Misstrauen an die Sache rangeht. Wir erinnern uns an ein Treffen, an ein vermeintlich nettes Treffen zwischen Huron und dem damaligen Meister der Red Scorpions, Verrant Ortis, was alles so ein bisschen nach hinten losgegangen ist, auf gut Deutsch gesagt. Es führte nämlich zum Tod dieses früheren Meisters, der Red Scorpions. Und aus solchen Fehlern hat man gelernt und möchte nicht, dass so etwas nochmal passiert. Sowas ist nämlich alles passiert durch diese ehrengebundene Natur der Space Marines zu glauben, dass man zu seinem Wort steht. Und da kann man ja nun sich nicht sicher sein, ob diese Carcharodonts nicht ankommen, in die Loyalistenfamilie oder Flotte aufgenommen wird und dann auf einmal die ungeschützten Schiffe zerbombt, zerschießt, hat man alles auch im großen Stil in der Horus Heresy gesehen, was da passiert ist.
Dazu ganz kurz, darf man halt auch nicht vergessen, die Carcharodons, die kennt keinen Schwanz, ne? Also die sind halt echt außerhalb des Imperiums die ganze Zeit unterwegs. Das sieht man sehr schön in den Carcharodons-Romanen, überhaupt zu denen Kontakt aufzunehmen, ne? Also da werden irgendwelche uralten Mausoleumsplaneten irgendwie untersucht, weil da hat's wohl mal ein Relief von denen gegeben, worüber rausgefunden werden soll, ob man da vielleicht irgendwelche Anhaltspunkte, ob sie überhaupt wirklich gibt, weil man hat mal von denen gehört, aber ne, alles steinalt, ne, wie gesagt, der kommt da an und spricht da in so super veralteter, in super veraltetem gotisch da mit den Leuten. Also das ist schon der Orden, der ist also mehr als, ich sag jetzt mal, zwielichtig, auch wenn natürlich die Loyalität von denen nie in Frage gestellt werden konnte. Aber den meisten Kram von dem, was die da machen, das weiß halt niemand, ne?
Nein, eben, also die meisten
würde mich wundern,
Sachen von denen, auch von deren Einsätzen, werden ja auch aus imperialen Aufzeichnungen gestrichen.
Ja.
Und die Fire Angels haben tatsächlich mit denen zu tun gehabt, auch schon in der Vergangenheit, und können auch nur sagen, dass die halt als sehr barbarisch und brutal gelten, weil der Frayn hat ja auch eine Delegation von Fire Angels dabei, glaube ich, ne?
Ja, genau, dazu komme ich nämlich jetzt, weil Frayn geht wirklich mit großer Vorsicht an die Sache ran. Der nimmt auch wirklich also zu seiner Delegation gehören die absolut fähigsten Diener und Gelehrten der Adeptus Astartes Aufzeichnungen, also wirklich Leute, die sich mit der Geschichte auskennen. Und zusätzlich zu dieser Delegation nimmt er noch wirklich einige ausgewählte, weise, sag ich jetzt mal, Marines der Fire Angels mit.
Und natürlich, was ja auch total Sinn macht, weil die total übertriebene Regeln haben für Nahkampf. Also
ja, und was natürlich auch total Sinn macht, nimmt man auch riesige, mächtige Schiffe mit, damit man natürlich auch nicht irgendwie in so einer Holzschaluppe vor diesem Angriffskreuzer rumschawenzelt. Nee, also die gehen wirklich mit absoluter Vorsicht an die Sache ran, und das findet alles in der Nähe des Toten Sterns von 017 in der interstellaren Leere von Cygnax statt, dieses Treffen. Genau, die genauen Einzelheiten dieser Konferenz bleiben natürlich oder blieben lange Zeit wirklich nur dem Inquisitor oder blieben geheim und waren nur dem Inquisitor Frayn und denjenigen, die mit ihm dahin gefahren sind oder geflogen sind, nur denen ist das bekannt, was da so passiert wurde. Und zwar wurde das, und das finde ich tatsächlich echt erstaunlich, dass diese Konferenz gar nicht auf einem der Schiffe des Imperiums stattfand, also dass sie eine Delegation der Carcharodons irgendwie aufgenommen haben, sondern die haben sich in die Höhle des Löwen begeben, und zwar auf das Flaggschiff der Carcharodons, und zwar haben sie sich auf die Nikor, ja, hört ihr Nikor, und ich bin Nico, witzig, nein, jedenfalls da geht's hin, und da fand diese Konferenz statt. Das ist finde ich ein bisschen vorsichtig. Naja, was auf jeden Fall bekannt ist, dass es halt nach einigen angespannten Verhandlungen und direkten Nachforschungen einige sogar davon von sanktionierten Wahrsagern, also das heißt warpfähige Leute, also Psioniker, die mitgenommen wurden, und die haben halt solche Befragungen oder Nachforschungen vor Ort durchgeführt, und das hat bestimmt für einige Diskrepanzen gesorgt, aber am Ende führt es zu einer Allianz der Carcharodons mit Inquisitor Frayn und beziehungsweise mit den Loyalisten. Das Wenige tatsächlich, dass man über diesen in Schatten liegenden Orden weiß, das sind seltsame, wie ihr schon meintet, seltsame Informationen uralten Ursprungs. Genau, diese Existenz des Ordens und halt deren Geschichte ist halt aus den meisten Geschichtsbüchern verschwunden und nur zu finden in Apokryphen. Das sind halt von Legenden und Allegorien getrübte Quellen. Da haben die halt Spuren, also sozusagen offiziell erfahren, und von den Carcharodons haben sie gehört, dass sie Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, unaufhörlich einen fortwährenden Kreuzzug gegen die Feinde der Menschheit geführt haben. Und das halt in wirklich nur dünn besiedelten oder fast gar nicht besiedelten Gegenden, Gebieten des Imperiums, also Grenzwelten. Da waren die unterwegs, da haben die den imperialen Glauben verteilt. Sag ich jetzt mal, mit Feuer und Schwert. Oder
verteidigt, ne? Genau. Da, wo das Licht des Imperators quasi nicht mehr hinscheint, ne? Da sind die.
Ja, oder wirklich nur noch ein Hauch. Genau, das Wenige, was man auch noch über diesen Orden erfahren hat, lässt darauf schließen, dass sie halt einen seltsamen und uralten Ursprung haben und vieles an ihnen scheint auch von archaischen Gewohnheiten und Geheimnissen durchdrungen zu sein. Also ich will nicht wissen, was die auf der Nikor gesehen haben, aber sie hatten zumindest den Eindruck, dass sie auf die zu sehenden Rituale oder Vorgänge lieber, nicht drauf eingehen sollten. Das Wiederauftauchen der Kakaradons, als der Badakrieg nun in die tödlichste Phase eigentlich eintreten sollte, erschien den meisten wirklich bestenfalls als verdächtig. Das ist natürlich so, warum kommen die jetzt? Also die sind auch weiterhin immer noch misstrauisch. Lord Commander Karob Kallen bleibt den Neuankömmlingen der Loyalisten weiterhin sehr, sehr misstrauisch gegenüber jedenfalls. Also insbesondere vor allem angesichts der unabhängigen Berichte der Fire Angels, die Frayn begleitet hatten. Die haben nämlich erzählt, dass sie halt barbarisch und abweichlerisch sind. Allerdings wiederum lobten tatsächlich die Fire Angels zumindest ein Teil der Kakaradons, und zwar, dass, auch wenn sie abweichen, dass diese Abweichungen irgendwo doch noch den Vorgaben des Codex Astartes ähneln. Und das finde ich wiederum cool. Also da hätte ich gerne auch ein paar Beispiele. Weil das würde mich mal interessieren. Also kodexnah, aber dennoch barbarisch wirkend.
Irgendwie lustig. Ja, ich glaube, die nächste Badab-Auskopplung bei uns wird halt auch die Astartes-Folge über die Kakaradons dann.
Ah, großartig, ich freue mich. Ja. Zu guter Letzt, Frayns Autorität und Entscheidung sollte jedoch nicht in Frage gestellt werden, nachdem er die Allianz geschmiedet hat. Und was auch wirklich gut ist, denn in Wahrheit brauchten die Loyalisten aufgrund der angeschlagenen und sich zurückziehenden Orden aus der Kampfzone genau diese Verstärkung, um halt den Angriff vorantreiben zu können, weil sie merkten, okay, wenn wir jetzt schwächeln, dann können sich die Sezessionisten wahrscheinlich wieder erstarken oder verbessern. Jedenfalls, genau, ich komm zum Ende, ja, das war halt die Hilfe, auf die sie gewartet haben, und Kallen überlegt noch kurz, aber gibt dann den Kakaradons die ersten Aufträge und schickt sie in den laufenden Konflikt.
Ja, und zu diesem Treffen von Frayns Delegation und den Kakaradons und beziehungsweise keinem geringeren als Tiberos, dem Anführer der Kakaradons, da gibt's so einen Inquisitionsbericht drüber, so einen zweiseitigen, in dem Badab-Buch. Und da wird halt auch das Schiff von den Kakaradons so ein bisschen besprochen. Und das ähnelt wohl einem, ja, vollgestopften Museum oder Antiquariat. Du hast, also da ist so ein Adept bei in der Delegation, aus dessen Sicht kann man diesen Bericht lesen. Und der ist wohl stark augmentiert und ist halt so einer, der extrem viel Wissensdatenbänke zugreifen kann und extrem viel wahrnimmt. Und der saugt das alles auf wie so ein Schwamm, beschreibt einerseits Tiberos, der am Ende auch seinen Helm abnimmt. Und dann wird halt auch erzählt, dass der so bleiche Haut hat und schwarze Augen spitze, haifischartige Zähne quasi im Maul. Aber dieses Schiff ist eigentlich viel interessanter, da ist das stockfinster und er kann aber sehen, dass es vollgestopft mit Kram, teilweise Steinschlosspistolen, imperiale Lasergewehre, Elder-Konstrukte, teilweise Banner von Primarchen, also wirklich Shit aus allen Epochen des Imperiums quasi. Tatsächlich nimmt er bei T-Barrows, weil der so krass auf alle möglichen Datenbänke des Imperiums zugreifen kann, dieser Adept, nimmt der einen Akzent aus dem 33. Millennium wahr. Also T-Barrows selbst ist wohl auch steinalt.
Wir erinnern uns, 33. Millennium, Krieg des falschen Primarchen, ne?
Ja, ja.
Falschen Primarchen.
So. Ist halt aber die Frage, vielleicht ist er auch einfach nur... Kommt ja auch drauf an, mit was für Leuten du abhängst, ne? Ich meine, bei uns gibt's auch Amish oder sowas. Kann ja auch sein, dass das einfach so weitergegeben wurde, ne?
Das kann da definitiv
sein. Das wäre ja auch wieder ein Astartes, der hier Dante komplett entzaubern würde. Also der älteste.
Mal wieder Astartes, ein Ältester. Der rumläuft.
Ja, hups. Da ist einer, der ist einfach mal, viermal so alt wie Dante, aber gut. So viel dazu. Also dieser Inquisitionsbericht ist auch super, ne? Also der ist auch echt mega spannend geschrieben. Und wie gesagt, da nimmt Tiberius am Ende sogar seinen Helm ab.
Was ja ziemlich krass ist, weil sonst immer überall heißt so, keiner weiß, wie der aussieht, weil er nie seinen Helm auszieht. Ja gut, auch da, wir haben ja schon den Herrn von den hier Asterion Moloch, der ja auch nie seinen Helm auszieht. Der auch ein riesengroßer Space Marine ist von einem Orden mit dubioser Gensaat.
Ich zitiere: Armored gauntlets went to the Terminator's helm and the fastenings hissed open, amber lights dying the helm's optic lenses. The scarred face that was revealed was a sharp visaged and waxen, deathly white, the eyes as phantomless and pitiless, a black as the dark between the stars. Also, ist schon finsterer Geselle.
Ich stell mir übrigens das Schiff so ein bisschen vor, also so von diesen Ansammlungen der Antiquitäten und Waffen, die da halt aus allen möglichen Grenzregionen angeschleppt wurden. Und zwar hier aus Alien vs. Predator, also die Predators, die sammeln doch auch Waffen von allen möglichen exotischen Welten und stellen die aus oder legen die in so Stasisfelder. Also das hat man ja in den Filmen gesehen. So ein bisschen stelle ich mir das tatsächlich gerade vor.
Ja, das ist auch in dem Outer Dark Roman schön beschrieben, ne? Dass das Schiff im Prinzip, ja, also abgesehen davon, dass es da in völliger Dunkelheit quasi größtenteils gelebt wird. Woran erinnert einen das denn jetzt? Ist das, also wenn man da sehen könnte, wäre dieses Schiff auf jeden Fall so eine Art Riesenmuseum, ne? Wo du halt auch die Gänge, wo die Zellen der Space Marines sind, die sind halt voll mit so Rüstungsständern, wo man sich das angucken kann, wo die ganzen alten, ehrvollen Rüstungen so ausgestellt werden und sowas, ne? Und das Innere von dem, also auch wenn das Schiff selber total karg ist ansonsten, also du hast halt nur diese ausgestellten Sachen da, aber ansonsten ist es total karg und zweckmäßig und dann kommst du in die Brücke und da muss es halt aussehen wie auf dem Schiff von Davy Jones in Flug der Karibik, ne? Also überall so Korallen und irgendwelche Anemonen und sowas und dann hast du da diesen Korallenthron, wo dann Dingens drauf sitzt hier, Tiberius. Also schon interessanten Sinn für...
Ja, also auch ganz schön rumpelig so, ne? Also ich finde, in der Geschichte wird das so ein bisschen so beschrieben, als wäre das echt voll gestopft mit Kram.
Auf jeden Fall interessanten Sinn für Innenarchitektur hat der gute Mann.
Wahrscheinlich nichts von Ikea.
Nee.
Ja, also ich will auf jeden Fall, dass es hier alles so total, total sauber ist, alles... aber auch total vollgepafft mit interessantem Kram. Und ich finde, in die Ecke passt noch so eine Leuchtanemone hin, bitte. Dankeschön.
Eine Muschel, die immer mal aufgeht, leuchtet und dann blubbert.
Ja. Überall so Lavalampen irgendwie.
Ja, genau, die Lavalampen. Oh,
sehr schön.
Vielleicht sehen sie die auch zum allerersten Mal, also die Delegation, diese Lavalampen und
feiern. Halten das für Elder-Artefakte. billiger Nippes aus den 90er Jahren.
Ja. Ist ja wieder in, ne? Lavalampe.
Echt? Oh Gott.
Ich ja, voll.
Kaufe ich meiner Tochter, finde sie bestimmt auch cool.
Sieben Stück haben.
Kommen wir ins Jahr 360 910 M41 und zwar zur Tranquility-Kampagne und quasi dem ersten Einsatz der Carcharodons im Badab War. Weite Teile der Mantis Warriors waren ja seit 908 im Endymion-Cluster isoliert. Und ihnen fehlten ja große Schiffe, um da durchzubrechen etc., aber durch so Hit-and-Run-Taktiken bla 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 und Guerillakrieg konnten sie da sehr gut aushalten, weil ja auch die Mantis Warriors, wie Dennis schon eingangs erwähnte, über ihre eigentliche Zahl hinausgewachsen waren, dank den Astral Claws und ihren ja, Gewohnheiten, sag ich mal. Trotzdem kam langsam bei den Mantis Warriors auch Frustration auf und immer mehr Skepsis, als immer mehr, sag ich mal, Mechaniken und Motivation der Astral Claws bekannter wurden, wurde halt die Skepsis der Mantis Warriors ihm gegenüber immer lauter. Besonders, also startend tat eigentlich diese Skepsis nach dem Tod ihres Ordensmeisters Yavan Sartak beim Verrat auf Grief. Wir erinnern uns. Ja, wie gesagt, aber die Mantis Warriors halten weiter aus. Sie sind natürlich auch in einer blöden Situation, ne? Sie sind Hauptakteure der Sezessionisten, hatten das Blut zahlreicher loyaler Astartes vergossen und waren obendrein ja auch noch der Drahtzieher des ersten bewaffneten Konfliktes innerhalb des Bud Up Wars zwischen Astartes. Ja, da kann man sich schlecht rausreden. Ja, aber der Endymion Cluster ist ja deren Domäne quasi. Die kennen diesen Bereich wahnsinnig gut, erhalten massive Unterstützung durch die Bevölkerung, weil die Mantis Warriors halt einen sehr, sehr guten Ruf haben. Das sind ja quasi so ehrenhafte Beschützer und ja, die sind halt da angesehen, wie der klassische Astartes angesehen sein sollte. Und ja, kommen deshalb sehr gut klar, da so belagert zu werden und können da sehr gut aushalten. Ja, die halten gut aus gegen Orden, unter anderem Fire Angels, Sons of Medusa und halt so Kill-Teams quasi aus Inquisitions-Stormtroopern, die halt so, ja, so Attentatmissionen und sowas auch gegen die Mantis Warriors ausführen sollen, aber damals bisher relativ stark scheitern. Ja, zu großer Prominenz gelang der Scriptor Magister des Ordens, der Ahasra Wrath oder auch der Staubprophet. Ja, der hat während Al-Hazred, ja, der hat während der Tranquility-Kampagne hat er quasi die Rolle des Ordensmeisters übernommen und war der geistige Führer der Mantis Warriors. Und wie schon erwähnt, die Mantis Warriors genießen halt einen ungebrochenen Legendenstatus unter den Welten, weil sie diese so eisern beschützen und auch jetzt noch für Recht und Ordnung da sorgen. Also die behandeln auch nach wie vor die Bevölkerung relativ gut, so, ne? Also das sind nicht so eine rücksichtslosen Arschlöcher wie die Imperialen, die da auf Galen 6 einfach alles in Schutt und Asche legen. Die Mantis Warriors sind
hey,
sind
das war gerechtfertigt, ja. Das ja, durften die.
Sind nach wie vor wirklich stabile Bras, so. Ja. Und ja, bis zum Eintreffen der Carcaradans konnten die Mantis Warriors tatsächlich sehr gut aushalten, weil auch Carib Kallen immer mehr Kräfte abgezogen hat, um halt den finalen Schlag gegen Badar Primaris vorzubereiten. Und hat nur das zurückgelassen, was sozusagen diese Isolation des Endymion Clusters aufrechterhalten hat. Ja, dann kamen die Space Sharks und gaben dem zwar trotzdem immer noch skeptischen Carib Kallen, was die Space Sharks angeht, eine ganz neue Perspektive. Und er sagte sich, okay, dann wollen wir mal auf die Probe stellen, was die so können. Und entfesselte diese gegen die Mantis Warriors. Ja. Als allererstes ja, ging es dann halt den Gürtelkolonien, Asteroiden, Zitadellen und Raumschiff-Clans des Siegert-Systems an den Kragen. Die haben Jahrtausende ausgehalten gegen alle Widrigkeiten, die da aus dem Mahlstrom brachen, gegen Xenos, gegen Heretiker. Das war halt schon sehr gut befestigt und die wussten, was sie da tun. Das ist ein System befestigt durch Veteranen quasi, ne? Die wissen ganz genau, wie sie sich gegen Feinde von außen verteidigen müssen. Das sind knallharte Hunde, ne? Ja. Da haben die Carcharodons einmal durchgekerchert quasi und haben halt einfach eine komplette und totale Vernichtungspolitik gefahren und gleichzeitig eine brutale Plünderung. Das ist ja quasi der Geist der Carcharodons. Dadurch, dass die immer in diesen extremen Randbezirken agieren, ist das ein Orden, der auch davon lebt, alles Brauchbare aus den besiegten Feinden rauszuholen. Und das haben sie da halt auch gemacht, ne? Da wurde alles demontiert, was brauchbar ist. Und die haben quasi diesen Überfall auf das Siegert-System genutzt, um sich selber aufzurüsten und sich vorzubereiten auf den kommenden Krieg. Die kamen quasi aus diesen ganzen Grenzwelten, haben Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende damit überlebt, was sie quasi da erobert, gefunden und eingenommen haben. So machen sie es auch mit ihren Rekruten. Die rekrutieren, glaube ich, auch überall und auf eine ziemlich rücksichtslose und brutale Art und Weise.
Und das ist der rote Zehnt.
Ja, genau. Und jetzt kommen sie halt da an Und das Erste, was es machen, das wirklich reiche Siegertsystem überfallen und da wirklich, ja, wirklich ohne Kompromiss zu morden und zu plündern. Ja.
Wie so ein Kind im Süßigkeitenladen. Einfach so, ja! Stopf.
Ja, genau. Und das ist auch ganz cool hier in dem Badabuch beschrieben. Da ist halt irgendwie so ein Aufklärungsschiff und die kommen da halt an, nachdem die Kakerodons da weg sind. Und da ist wirklich alles zerlegt. Da ist wirklich nichts mehr wirklich lebendig. Alles zerschossen und vernichtet sozusagen. Ja, gut. Dann haben sie sich gesagt, jetzt haben wir uns erstmal aufgerüstet und warm gemacht. Wir erinnern uns an die Welt Iblis. Das war diese Feudal-Agrarwelt, wo damals die Mantis Warriors mit den Firehawks gekämpft hatten und wo die Firehawks aus lauter Frustration nochmal so ein paar Orbitalschläge auf die Oberfläche geschossen haben. Die waren also schon super gebeutelt, die waren richtig, richtig angepisst, haben sich aber, das war ja ganz am Anfang des Bud-Up Wars, als dann die Red Scorpions kamen, haben das ja die Firehawks nochmal auf dem Weg zum Tribunal, haben die ja nochmal da Halt gemacht, um mit ihrer Ordensfestung ein bisschen auf den Planeten zu schießen.
Nachdem die da erstmal händisch nochmal richtig geerntet haben.
Ja, genau. Ne? Erstmal händisch nochmal dann ein paar aufs Maul gehauen haben und dann haben sie halt nochmal aus dem Orbit ein paar Bauern verbrannt. Ja, diese Welt hatte jetzt 6 Jahre Zeit, sich so ein bisschen zu erholen und die waren so ein bisschen dem Aufbau zugewandt. Ja, jetzt kamen halt die Kakerodons und die haben nicht nur ein bisschen aus dem Orbit drauf geschossen, sondern haben quasi diese Feudalwelt, Agrarwelt in ein komplettes Brachland verwandelt und nur noch wenige traumatisierte Überlebende zurückgelassen, die quasi ziellos und komplett fertig durch dieses Brachland streunten. Ja, das ist quasi von denen so, wir sind da, schönen guten Tag. Mantis Warriors, dann kommt mal her. Die wussten aber auch, Mantis Warriors, super erfahrener, krasser Astartes-Orden, die werden nicht gleich beim ersten Köder anbeißen. Und haben sich gedacht, alles klar, tut, nächster Halt, Endymion Prime. Ja, da auf dem Planeten hielt tatsächlich schon eine ganze Weile eine kleine Abteilung der Fire Angels gegen die Mantis Warriors aus. Die haben sich in so einem Manufaktorum verschanzt, welches komplett in so einen Nebel gehüllt war und haben da halt quasi so eine Mini-Bastion des Imperiums gegen die Mantis Warriors aufrechterhalten. Und die Kakerodons haben sich das nicht lange angeguckt und haben halt diesen Planeten mit massiven Drop-Pod-Angriffen eingehüllt und auch ohne Rücksicht auf die Fire Angels, die sich da verschanzt hatten. Im Prinzip, ja, kann man sich das so vorstellen, dass denen da auch die Drop-Pods um die Ohren geflogen sind. Und ja, alles, was die Fire Angels da über Jahre quasi oder Monate aufrechterhalten und aufgebaut haben, haben die Space Sharks mit ihrem Angriff komplett zerschossen. Und ja, haben auch diesen Planeten wirklich geschliffen, ne? Also die haben da Manufaktoren in die Luft gejagt, Industrieanlagen in grellen Explosionen aufgehen lassen, Teile des Planetens mit toxischem Chemieabwasser geflutet. Die haben da wirklich komplett Tabula Rasa gemacht, ne? Ja.
Das klingt super.
In dem Moment fühlten sich die Mantis Warriors durch ihr Ehrgefühl verpflichtet, diese Welt nicht einfach brennen zu lassen. Und begegneten der Brutalität der Kakerodons mit ihrem eigenen gerissenen Kampfstil und fanden einen ebenbürtigen Gegner. Ja, das einzige Problem war, das hatten ja schon die Lamentas gegen die Minotaurs, bei deren Rausnehmen aus dem Konflikt, ihre Zahl war einfach nicht mehr so groß wie am Anfang. Die kämpfen da schon seit 6, 7 Jahren und ja, können nicht gleichzeitig, also so viele wie sterben, können sie nicht gleichzeitig neu rekrutieren, geschweige denn so gut ausbilden. Und ja, durch ihre geschrumpfte Zahl konnten sie halt nicht lange standhalten. Und ja, der Plan von Frayn und dem Ordensmeister Tiberos ging halt komplett auf. Und ja, durch diese krasse Vernichtungspolitik der Kakerodons haben die halt auch langsam den Rückhalt verloren in der Bevölkerung des Endymion-Clusters. Und dadurch, dass die Kakerodons die Mantis Warriors jetzt auch noch quasi offensichtlich ja auf kurz oder lang besiegen werden, weil einfach die Zahl der Mantis Warriors immer weiter schrumpft, sieht die Bevölkerung sie auch nicht mehr als diese unbesiegbaren Beschützer. Das ist halt ein gutes Propaganda-Instrument, was sie da angewandt haben. Und dieses Schema wendet Mika Karadons auf den Welten Xystal und Lagito auch an. Und ja, gefolgt tatsächlich direkt von den Zwillingswelten des Tranquility-Systems. Ja, immer wieder griffen diese Mantis Warriors halt ein. Jedes Mal kehrten weniger von ihnen zu ihrer Flotte zurück, bis sie im Prinzip keine effektive Streitkraft mehr waren. Ja, während Hungersnöte und Massenmord die Milliardenbevölkerung des Clusters plagten und deren Widerstand gegen das Imperium langsam aber sicher brachen. Nachdem die Tranquility-Kampagne beendet war, wurde den Fire Angels, dem wurden höchste Auszeichnungen verliehen und als stark angeschlagener Orden wurde ihnen halt gestattet, sich aus dem Badab-Konflikt zurückzuziehen. Das war sehr ungewöhnlich erstmal, dass das überhaupt angeboten wurde. Ja, hinter verschlossenen Türen war es aber wohl eher so, dass die Fire Angels halt wirklich herbe Kritik an den Karkaradons geäußert haben. Auch durch diese Aktion, dass sie da die Fire Angels quasi mit Drop-Pods beschossen haben. Und sie ja vorher schon gesagt haben, ey, die Karkaradons sind halt echt nicht ohne. Und die haben halt stark die Methoden der Karkaradons Astra kritisiert. Ja, und daraufhin wurde denen halt gesagt, ja gut, dann verpisst euch halt so, ne? Und somit hat sich ein weiterer Orden aus dem Badab-Konflikt verabschiedet. Neben den Mantis Warriors, die Fire Angels, also im Prinzip zwei Orden, auf jeder Seite ist einer gegangen, aber die eine Seite hat halt einen neuen dazugekommen. Ja, die Karkarons hatten den Endymium-Cluster gebrochen und konnten nun die äußeren Bereiche der Malstromzone patrouillieren und die Red Scorpions und Minotaurs entlasten. Ja, die ausgebrannte Bevölkerung des Endymium-Clusters hatte aber zu ihrem großen Unglück nicht das letzte Mal mit den Tyrannen der Karkaradons zu tun. Dazu aber in einer späteren Folge mehr. Das war BMK römisch 22.
Also wenn das euch nicht gefallen hat, dann müsst ihr nochmal von vorne.
Ja. Dann freut euch dann auf die nächste Folge oder sucht euch eine andere aus. Irgendeine wird dabei sein, die gefällt.
Ja, also ich fand das jetzt schon einiges passiert, oder? Ich glaube, wir haben auch echt viel abgerissen. Wenn ich jetzt ans zweite Buch denke, haben wir jetzt, glaube ich, ganz schön vorgelegt.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, tatsächlich nicht mehr so viel. Ne?
Also viel, es geht jetzt also eigentlich so viel
dann in ziemlich großen Schritten nach Badab Prime.
Ja, ich sag mal, das Nachspiel ist noch... Da ist noch ein bisschen was, aber im Prinzip. Habt ihr noch was Ergänzendes dazu? Ich meine, Dennis, bist ja quasi unser Karkaradons-Experte.
Ja, also jede Menge, aber das behalte ich mir dann vor für die Karkaradons-Folge.
Weil ja, da bist du auch, glaube ich, dann der den Hut auf hat.
Das ist nochmal ein Orden, wo es halt richtig, richtig viel coolen Scheiß zu gibt. Ne? Also da freue ich mich sehr drüber.
Ich auch echt gespannt. Dann
drauf drüber.
Dran drauf drüber. Wollen wir zur Playlist kommen oder was?
Jetzt fällt mir natürlich gerade nicht mehr ein, was ich mir da rausgesucht habe, aber macht ihr schon mal.
Nico fängt ja auch an.
Dann fange ich auch gleich mal an. Und zwar, wie konnte es anders sein? Wünsche ich mir das Lied Shark Attack von der Band Wolf.
Cool.
Schön.
Dennis.
Guter klassischer Metal.
Dann hätte ich gerne von den Sharks.
Hätte ich auch fast.
Was nehmen wir denn? Ja?
Ja.
Dann nehme ich Sure Shark Shock. Gibt es das überhaupt hier mal, Dings?
Ja, Short Shark Shock von den Sharks.
Short Shark Shock, genau.
Ja. Ja, genau. Und ich nehme den Song von der allseits beliebten Kinderserie aus den 90er Jahren Street Sharks von DJ Jawsome.
Boah. Oh.
Jawsome. Fantastisch.
Wusste ich auch nicht, dass der so heißt.
Toll.
Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Als nächstes beglücken euch der Nico und Nils mit der nächsten Wochenshow. Und dann kommt, glaube ich, am 30. erstmal eine Folge über 40k Planeten. Und dann melden wir uns im Februar zurück mit der Karkaradons-Folge.
Yay. Yeah. Boah, ich bin so happy, dass keiner Baby Shark genommen hat, ne?
Boah Gott. So, das ist auch ein richtiger Reinfall auf der Liste.
Ich dachte eher, irgendwas kommt von den Beach Boys. Irgendwie sowas.
Auch gut.
Auch super. Na gut.
Okay.
Habt einen schönen Abend. Schickt mir die Dateien.
Jawohl.
Und auf Wiedersehen.
Beim Imperator nichts Neues. Wiedersehen. Der Bader Malstrom.